Hallo, herzlich willkommen im Filmclub-Podcast. Das Konzept ist ganz einfach, wir schauen Filme und besprechen sie danach. Und heute mit der ganz besonderen Folge, weil als wir Folge 11 aufgenommen haben zu Top Gun, da haben wir gesagt, wenn Top Gun Maverick oder Top Gun 2 rauskommt, dann müssen wir alle zusammen ins Kino gehen. Haben wir gemacht, nicht mit allen Filmclubbern, sondern nur mit denen, die hier bei der Aufnahme beteiligt waren. Wir sind zusammen am Wochenende ins Kino gegangen und haben Top Gun Maverick angesehen. Wir, das sind Gösta und wieder zurück Juri. Hallo.
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 Meine erste Frage an euch wäre so ein bisschen, wenn ihr bei Top Gun wärt, was wären denn eure Core Signs?
Was ist das Raster? Es gibt eigentlich keinen.
Es gibt schon so ein bisschen. Ich meine, also wir haben Goose, Rooster, also so Vögel wäre so ein Raster.
Ich wäre Snooze.
Snooze, the Sleeper, gehörst du the Sleeper?
Ich wäre The Pike.
The Pike. Ich dachte auch, man könnte auch mit Iceman, Hangman, da scheint es ja auch ein Muster zu geben. Ich bin dann vielleicht Bofrostman.
Ich wollte der Hecht sein.
Der Hecht.
Der Hecht.
Okay, also Juri ist der Hecht.
Juri sieht Gösta, sich eher so bei der Navy.
Snooze. Snooze, okay. Dann bin ich Bofrostmann.
Perfekt. Das ist auch, wenn es dann im beim Fliegen richtig um die Sache geht und dann Bofrostmann, der kürzeste Name von allen.
Ja, sehr klar. Gut. Ich bin auch nicht so der Flieger, glaube ich. Also von daher passiert das selten. Ich wäre einer von den Gegnern, die dann ganz schnell abgeschossen werden, wo man nie das Gesicht gesehen hat.
Ich wäre halt, also gut, ich könnte mich auch den fliegenden Fisch nennen, ja, aber weil ich wollte ja unbedingt Fische reinbringen, aber Hechte springen ja auch.
Ja. Ja.
Weil, was glaubst du, wie die Gegner irritiert sind, wenn plötzlich ein Fisch aus der Luft angreift? Allein diese Verwirrung verschafft mir einige Zeit.
Eine Frage, die ich mir, ich meine, man sieht ja in den Aufnahmen, wenn es zu diesen Dogfight-Szenen kommt, dann kann man so richtig ins Cockpit reingucken oder kann so richtig sehen, wer auf der anderen Seite ist. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, normalerweise könnte man das nicht.
Oder? Ja, wahrscheinlich nicht, nee. Also, ich weiß nicht. Also, ich glaube, bei so. Also, ich habe schon auch manchmal so Szenen gesehen, in denen sich dann so Flugzeuge rübergeguckt haben, aber es war eigentlich immer ein Film. Also, wahrscheinlich ist das eher so ein Mythos.
Ja.
Aber gleichzeitig war das auch sehr realistisch aufgenommen, also.
Auf jeden Fall. Bevor wir zur Sache kommen, ich mache noch kurz mein Getränk auf, weil ich wollte mir das Geräusch für die Aufnahme aufbauen. So, es ist sehr warm, deswegen muss ich auf jeden Fall was trinken.
Cheers, yes,
ja, es ist wirklich warm. Ich habe meinen Deckel schon auf, aber ich mache hier folgendes Geräusch. Das ist der Beweis dafür, dass ich hier eine Becks-Flasche in der Hand habe.
So klingen nämlich nur Becks-Flaschen.
So klingen Klar. Nur Becks-Flaschen. Und dass hier auch nur S-Klasse am Start ist, angefangen beim Bier. Ich glaube, der ganze Kasten Becks hat so viel gekostet wie das Bier, was ich mir im Kino reingezogen habe, während wir Top Gun geschaut haben.
Ja, es war schon Premium.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Juri, wie hat es dir gefallen?
Ja, also ich glaube, also das war jetzt nicht nur dem Film geschuldet, dass ich zwischendurch ein bisschen müde geworden bin. Aber ich fand so die ein oder andere Fliegerszene hätte man etwas kürzer gestalten können. An sich muss ich sagen, war es eigentlich genau das, was ich erwartet hatte. Es war eigentlich eine modernisierte Kopie des ersten Films.
Und wenn du jetzt mal den Charakter Maverick dir überlegst, wie hat er sich denn in den letzten 30 Jahren verändert?
Also ich glaube, er denkt von sich, dass er sich sehr verändert hätte. Und er will sich, glaube ich, ganz arg verändert haben, aber ich fürchte, im Kern hat er sich gar nicht verändert und leider auch nicht weiterentwickelt. Aber so, das war so
woran
meine Kerndiagnose. Ja, weil im Endeffekt ist er doch genauso selbstsüchtig wie im ersten Teil auch. Das dachte ich an verschiedenen Stellen. Irgendwie so diese ganze Zuneigung zu dem, wie heißt der Rooster, der Sohn von dem Goose oder so war das doch.
Ja.
Nicht, dass ich jetzt die Namen hier durcheinander bringe. Und den will er doch total fördern die ganze Zeit. Aber ich dachte mir so, den will er doch eigentlich nur fördern, weil er ein Schuldgefühl hat oder ein schlechtes Gewissen hat wegen dessen Vater. Und wenn der ihm wirklich irgendwie wichtig wäre, dann würde er ihm aus dem Weg gehen und ihn in Ruhe lassen. Aber er will halt unbedingt das wieder gut machen. So, und irgendwie, ja, keine Ahnung. Und am Ende, durch diesen Wunsch, dass er sich dann nicht mehr schlecht fühlen möchte, bringt er ja den tatsächlich fast um. Also der geht ja fast drauf dabei. Mhm. Und irgendwie deswegen dachte ich, es ist eigentlich eine rein selbstsüchtige Geschichte. Und er wäre gern so, ich glaube, er wäre gern so dieser Typ, der so bereut, was früher war. Aber eigentlich geht es doch wieder nur darum, am Ende der Held zu sein und die Frau abzukriegen. Also deswegen finde ich, ich glaube, dass der Film so vermitteln soll, das geht auch mit anderen Methoden. Man muss kein knallharter Macho sein, man kann auch so ein gefühlvoller Typ sein. Aber eigentlich werden Frauen ja auch wieder nur objektiviert und Gewalt wird verherrlicht. Deswegen dachte ich mir so, ist so insgesamt keine wirkliche Charakterentwicklung festzustellen.
Also ich weiß nicht, ob der Film das aussagen möchte, dass man auch mit gefühlsvoll ein guter Mann sein kann.
Ich glaube doch, das soll er sagen. Aber er sagt leider in Wahrheit genau das Gegenteil. Weil es am Ende doch wieder nur darum geht, ein Held zu sein und die geile Ische abzuschleppen.
Also ich muss da, glaube ich, auch ein bisschen widersprechen. Und zwar, weil ich schon denke, weil mir aufgefallen ist, dass er ja wirklich so ein bisschen sich als Mission gesetzt hat, dass nicht nur darum geht, diese Mission zu erfüllen, sondern auch darum geht, diese Mission zu erfüllen und dabei soll niemand ums Leben kommen. Und dem gegenüber ist ja dieser Admiral, mhm. Hammer, glaube ich, nee, der heißt Cyclin, das ist Admiral Cyclin. Mhm. Und der ja auch sagt, ja gut, das kann halt passieren, ne? Das gehört dazu und die Leute hier sind, die wissen das. Und im ersten Teil ist es ja so, dass Goose ums Leben kommt und deswegen denke ich schon, dass dann so ein bisschen eine Weiterentwicklung da ist.
Bei ihm jetzt ganz persönlich?
Ja.
Ja.
Wobei aber dann, wenn er wirklich eine Weiterentwicklung wäre, dann müsste er doch grundsätzlich den Plan mehr in Frage stellen, weil dort zerbomben die doch auch alles. Also da gehen doch eine Menge Leute drauf, vermutlich.
Ja, das ist natürlich klar. Also ich meine,
in den eigenen
von den eigenen Leuten.
Aber da siehst du ja die Gesichter nicht.
Nee. Ich habe mich auch gefragt, so, ich meine, die feiern alle, ne? Aber was passiert am Tag 1, nachdem der Film zu Ende ist, ja? Ich meine, das ist im Prinzip, wir haben den Krieg gestartet, ne? Ich meine, das wird ja nicht dann aufhören, oder? Die Gegenseite wird ja nicht sagen, okay, gut, haben wir verloren, alles gut.
Mhm.
Ja.
Ja, weißt du, ich dachte, bei einer echten Veränderung müsste er doch sozusagen sagen, hey, was wir hier machen, ist echt scheiße und es muss auch eine Möglichkeit geben, ohne bei den Gegnern alles zu zerstören oder so. Und also da hätte ich gesagt, wow, das ist natürlich jetzt echt so plötzlich ein Anti-Held im Vergleich zum ersten Teil. Ja. Aber eigentlich geht es doch nur drum. Auch dieses Football-Spielen, ich finde, jetzt haben sie immerhin entdeckt, dass man mit guten, also wenn man ordentlich nachhilft, dass man die Leute noch muskulöser hintrainiert kriegt, die Schauspieler. Also als bei dem Volleyballspiel im ersten. Aber im Endeffekt ist es doch, ja, ich weiß nicht, ich fand keine so eine große Veränderung.
Im Grunde ersetzt quasi das Volleyball, das Rugby oder was sie gespielt haben, das Volleyball und ansonsten ist alles sehr ähnlich.
Vor allem, die Leute sehen so abartig viel fitter und stärker und muskulöser aus als die Jungs aus dem ersten Film.
Mhm.
Aber Maverick ist trotzdem, obwohl er schon ein Greis ist im Vergleich zu denen und nicht einmal irgendwie Sport macht, in dem Film trotzdem der viel, viel bessere Flieger, weil er es einfach drauf hat.
Mhm.
Das muss man schon
auch sehen. Also es ist lustig, ich hätte mich gar nicht diese Rolle gesehen, also ein bisschen dagegen zu halten. Ich finde tatsächlich, also diese Football-Szene, die macht eigentlich gar keinen Sinn, weil da gibt es ja mehrere Footballs, also die Spielweise, die da spielen, gibt es gar nicht.
Mhm.
Aber der Unterschied schon ist, das finde ich, macht den Film für mich auch so ein bisschen aus, bei dieser Volleyball-Szene, da ist dieser Volleyball mal reingeschnitten. Also die haben sozusagen nur gefilmt, wie die halt irgendwie posen. Und dann hat daraus irgendwie so ein Spiel gemacht, ne? Deswegen sieht es auch völlig abartig aus. Und hier ist es schon so ein Ding und er setzt ja auch hin. Also ich finde schon, in der Szene sieht man schon, dass er so ein bisschen gealtert ist. Natürlich im Verhältnis zu diesem Film. Also das ist gar keine Frage.
Aber sorry, wenn ich tut mir leid, wenn ich da so reingrätsche, aber ist nicht das, ich glaube, das ist das, was ich so ein bisschen meine. Das soll anders sein wie beim ersten, aber trotzdem geht es ums Posen. Weißt du, wie ich meine? Es geht trotzdem ums Posen bei der Geschichte und sie haben nur besser gepost. Im ersten war es halt offensichtlich und jetzt haben sie es ein bisschen maskiert. Weißt du, wie ich meine?
Im Nachhinein aber eigentlich total immer, skurril. Ja. Dass sie im ersten Film den Ball mit CGI eingebaut haben, aber gleichzeitig quasi monatelang Training machen, damit sie in diesen Flugzeugen irgendwie einigermaßen überleben.
Ja, das macht keinen Sinn. Das, also, da gebe ich dir recht.
Lieber so ein Überlebenstraining machen, als ein bisschen Volleyball üben. Naja, wir sind beim zweiten Film.
Ja, also ich würde trotzdem dabei bleiben, dass es, ich finde, die eher schon so ein bisschen mehr herausgearbeitet ist als Charakter. Natürlich gibt es jetzt schon einen davor, aber ich finde, es gibt so ein paar Details. Ich meine, ganz am Anfang, als er noch in diesem Hänger da ist, da hat er so einen Papierkalender und das sagt einfach, finde ich, auch schon viel aus. Ne? Wenn man so, also solche Kleinigkeiten, da merkt man, also er ist auf jeden Fall aus einer anderen Zeit noch irgendwie ganz stark. Das wird ja auch mehrfach so in dem Film angesprochen. Und ich finde schon, dass während ich sagen, diese Volleyball-Szene sozusagen ja diese Theorie voll untermauert von, dass es sozusagen der homoerotische Film ist der 80er Jahre, würde ich hier sagen, geht es ja eher so, für seine Beziehung zu Rooster würde ich eher so als Ersatzvater sehen. Also es ist eher so, tatsächlich, wie er auch sagt, ein Teambuilding oder so. Also ich finde schon, dass es einen anderen Zweck hat, die Szene. Auch wenn es natürlich irgendwie visuell wie ganz nah angelegt ist.
Ja, und gleichzeitig ist er natürlich auch gegenüber dem Zyklon, setzt er sich dadurch, indem er quasi mit den Volleyballspielen geht und nicht den normalen Unterricht fährt.
Ja, klar. Wie habt ihr die Beziehung, ich meine, die einzige Beziehung, die sozusagen aus beiden Filmen ist, ist ja die zu Iceman. Wie habt ihr die gesehen?
Na, im Vergleich zum ersten Film, da haben wir ja eher so ein bisschen gesagt, Iceman ist so der Antagonist und eigentlich eher so ein bisschen der Böse, habe ich zumindest gesagt. Und jetzt ist ja Iceman so ein bisschen der Beschützer gewesen zu Lebzeiten. Und hat Maverick so ein bisschen geholfen. Da war es eigentlich eine sehr innige Beziehung. Also zumindest jetzt halt in der Zeit, in der er wieder bei Top Gun war. Ich weiß nicht davor, ob die davor überhaupt Kontakt hatten. Ich glaube nicht.
Also ich fand, da ist wirklich eine Weiterentwicklung. Also ich fand die Beziehung, das hat mir gut gefallen. Weil man, ich fand, da hat man relativ ehrlich gemerkt, dass Maverick quasi damit überfordert ist, dass Iceman jetzt dieser gebrechliche Typ geworden ist. Also da ist ja sozusagen diese Vergänglichkeit ganz gut und ich finde, das ist gut rausgearbeitet, dass er damit kaum klarkommt und der Iceman aber damit irgendwie so ein Stück weit seinen Frieden geschlossen hat, ja. Und ich finde, man merkt ja auch, wie es schier unerträglich für Maverick ist, dabei ihm zu sein und zu sehen, dass der kaum sprechen kann. Und auch da finde ich, klar, ich würde das jetzt wieder als Selbstsucht deklarieren, aber er muss ja unbedingt den dazu bringen, dass er jetzt wirklich was sagt. Und obwohl es ihm Schmerzen bereitet und er eigentlich am liebsten tippen würde, so, ja. Mhm. Aber Maverick kann es schier nicht ertragen, dass der halt jetzt einfach am Arsch ist mit seinem Krebs. Und ja, also ich finde, das passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich vorher gesagt habe. Aber da merkt man, wie erschüttert er eigentlich ist, wenn er sieht, wie weit es kommen kann mit einem.
Auch als Iceman ihm quasi sagt, dass er doch aufhören soll und das loslassen soll mit dem Fliegen und dem...
Genau. Ja. Und ich glaube, dass er schon auch irgendwo vielleicht spürt, dass es irgendwann auch mal an der Zeit ist. Aber man sieht es ja in der Eingangsszene, wie er diesen Rekord halt unbedingt brechen muss, weil er eben nicht es gut sein lassen kann. Also wie gesagt, meiner Meinung nach eine Menge Hinweise, dass er immer noch genau der gleiche ist. Und das Schlimme ist, finde ich, dass der Film halt die Botschaft meiner Meinung nach weiterträgt, dass das auch gut so ist. So, ja, dass man eben sich nicht damit zufrieden geben soll, dass manche Beziehungen für immer kaputt sind und dass manche Fähigkeiten einfach irgendwann nicht mehr vorhanden sind, sondern ja, man muss es nur genug wollen.
Das auch,
also ich finde schon, dass das sehr die Botschaft ist insgesamt.
das ist auch genau das, was quasi passiert in dem ganzen Film. Dadurch, dass Maverick den Rooster quasi immer so beschützen will und irgendwie so seine Vaterfigur ersetzen will, schafft er es, dass Rooster im Grunde zu einem Maverick wird, indem er sich auch gegen die Regeln hält und auch quasi sich ins Unglück stürzt und so. Also,
ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, ja, dass er quasi einen jungen Maverick aus ihm machen will.
Ja, als sie da zusammen halt fliehen.
Das finde ich, also ist meine Lieblingsszene, glaube ich, wo die sich so, wo er ihn so angreift, also Maverick Rooster, nachdem er ihn gerettet hat und dann sagt er, what were you thinking? Und dann sagt er, you told me not to think. Das ist wie so dieses Superman-Beam, wo dann zwei Supermans so aufeinander zeigen. Und dann stehen sie da und merken, um Gottes Willen, ja, also wenn, jetzt sagen, wenn ich so toxisch handle, dann ist es okay, aber wenn jemand anders so toxisch handelt, dann ist es nicht okay, ja.
Stimmt, vielleicht haben sie es auch, war das auch ein Moment der Erkenntnis, das wissen wir nicht, da ging es dann nicht mehr weiter, aber da haben sie sich ja so ein bisschen gegenseitig den Spiegel vorgehalten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde diese, also ich muss sagen, diese Szene mit Iceman ist auf der einen Seite furchtbar und auf der anderen Seite auch sehr schön. Ich finde sie furchtbar, weil ich meine, natürlich, dieser erste Film, da ist diese ganze Zeit diese schon immer so diese, also wenn man es einmal gesehen hat, kann man es nicht anders sehen, diese erotische Beziehung zwischen den beiden. Und hier der zweite Teil sozusagen, hat man das Gefühl, der versucht sozusagen alle diese Anzeichen aus dem ersten Film versucht er rückgängig zu machen. Da gibt es so eine Szene, sie über 2 Sekunden halt irgendwelche Kinder spielen. Man sieht irgendwie so 3 Sekunden wie die Frau von Iceman. Halt lauter Charaktere, die eigentlich völlig unnötig eingeführt werden. Mhm. Die braucht es eigentlich gar nicht. Die braucht es nur, um sozusagen zu zeigen, um Gottes Willen, ja, er ist heterosexuell, macht euch keine Sorgen. Das ist der einzige Zweck von all diesen Sachen, ja. Und ansonsten finde ich, ist ja eigentlich halt das einfach eine tolle Dynamik zwischen den beiden Schauspielern, weil man einfach merkt, dass die haben schon eine Geschichte zusammen. Mhm. Und eigentlich finde ich, man muss es dann auch gar nicht mal alles so ausbuchstabieren. Ja, also manchmal denke ich mir auch, der Film dachte, also er hat wirklich sehr wenig von seinen Zuschauern erwartet. Ich kam mir manchmal unglaublich dumm vor. Also die denken, ich bin unheimlich dumm, weil man es alles sozusagen ganz explizit erklärt. Und also das ist der Teil, den ich furchtbar finde. Kritisch finde ich eigentlich auch überhaupt, dass zu dieser Szene gekommen ist, weil ich meine, also das ist ja nicht so nur, dass Iceman Kehlkopfkrebs hat. Ich meine, der Schauspieler Val Kilmer hat Kehlkopfkrebs. Und man hat sozusagen, denke ich, den Charakter jetzt so angepasst, dass man sozusagen noch so ein bisschen Fanservice hat und ihn da reinbaut. Und das finde ich auf der einen Seite eigentlich auch schön. Also ich finde es eigentlich auch wirklich nicht schlimm, weil ich meine, das ist sicherlich auch der Zweck von diesem Film, von so einer Fortsetzung. Mhm. Aber das hat man ja halt nur bei ihm gemacht, ne? Beim Love Interest und so hat man das dann geändert, ja. Also man hat dann sozusagen Penny reingeschrieben. Penny gab es doch schon davor, die wurde schon mal erwähnt. Und man hat Charlie rausgestrichen. Dabei hätte man ja genauso Charlie reinnehmen können. Dann ist sie halt ein bisschen gealtert, ne? Sieht nichts mehr so aus wie damals. Mhm. Aber das wäre ja eigentlich eine ehrliche Variante gewesen.
Ja, Frauen haben nicht älter zu werden.
Ja, oder es ist halt eine andere Frau, so wie halt die Penny, die neue ist.
Man müsste mal gucken, wie die Schauspielerin von, wie hieß die erste Frau nochmal?
Charlie hieß die.
Nee, die Schauspielerin, die hieß Kelly McGillis.
Ja.
Kelly McGillis,
Ist eigentlich auch wurscht, ne? Ich meine, man kann sich halt schon denken, ne? Die wurde halt nicht mehr gecastet, weil sie jetzt zu alt ist dafür.
Ja, ich empfehle jedem Kelly McGillis mal zu googeln. Und dann kann man schon verstehen, warum sie dann Jennifer Connelly genommen haben.
Ja, die ist ja auch sicher 20 Jahre jünger.
Eben, weil die halt einfach älter geworden ist. Aber das ist halt das, was ich meine. Maverick darf älter werden und der sieht einfach nur noch besser aus als früher. Und die Schauspielerin tauschen sie dann einfach aus. Also wie gesagt, Frauen werden halt in dem Film genauso objektiviert wie im ersten. Also deswegen meine ich halt, ist da insgesamt so wenig Veränderung. Also, und dann mag er noch so anders rüberkommen. Irgendwie, ja.
Aber die Penny hat sowieso irgendwie so einen Charakter in dem Film. also man bekommt eigentlich relativ viel so grob über sie gesagt, aber es sieht eher aus wie in so einem Werbefilm, also wie sie dann die Bar betreibt ganz alleine und dieses Segelboot da rockt und was ihr da wahrscheinlich irgendwie gehört und dieses Haus und sie ist alleinerziehende Mutter.
Ja, ich finde, sie zeigt halt, wie eine tolle Frau zu sein hat.
Ja, genau.
Ich meine, also
genau das halt so auch war so das damals, ne, halt auch, ja.
Damals, ne, also ich meine, alleinerziehend und dann halt noch Porsche fahren, mhm, segeln und eine Bar betreiben, weißt du, also ja, seriously, also ich glaube, diese Geschichte gibt es einfach nur im Kino. Mhm. Aber, guck mal, aber keine Challenge, die sie hat.
Wenn man sich jetzt überlegt halt, wie hier McGillis heute aussieht und wenn sie die genommen hätten, das wäre geil gewesen, finde ich, weiß. Völlig in Ordnung und da geht es wirklich um eine alte Liebe, die wieder aufflammt, so und in dann, der Art, ja.
Und dann irgendwie auch in so einem Mehrfamilienhaus, irgendwie in so einem Hochhaus und als gut Barkeeperin hätte sie schon auch sein können, aber...
Ja, lieber
also, die Besitzerin von dem Schuppen. Der Charakter von Penny wird aber im ersten Film schon genannt. Also man sieht sie nicht, aber es wird wie gesagt, dass ich habe mich da, weil ich mich, das hat es sehr geärgert und da habe ich mich da und deswegen haben sie einen cleveren Eingang gefunden, dass sagen sie einen Charakter genommen haben, der es in der Welt vom ersten Top Gun schon gibt, den wir aber noch nicht gesehen haben. Ja, und die hatten wohl auch irgendwie eine Geschichte zusammen. Also von daher finde ich, das noch ist so ein Mischding, aber ich finde es einfach nicht glücklich, weil ich finde eigentlich, wenn man sozusagen sagt, man möchte Fanservice, möchte diese ganzen alten Charaktere nochmal sehen, dann finde ich, kann man es ja auch konsequent machen. Also da spricht ja nichts dagegen.
Ja.
Ja.
Ja, so ein bisschen wie bei Star Wars.
Da hatten wir ja auch, dass die Geschichte auch sehr ähnlich ist.
Ja. Aber da ist, da haben sie wirklich die alten Leute, glaube ich, konsequent genommen, oder? Bei Star Wars?
Kann ich jetzt nicht sagen. Dafür haben sie bei Star Wars immer sehr viel mit irgendwelchen Effekten gearbeitet und jetzt hier relativ wenig.
Ja.
Eins muss ich sagen, finde ich, also ich muss sagen, so als Charakter, Persönlichkeit, fand ich den Charakter von Penny eigentlich ganz cool. Auch mit dieser Bar, wo es dann diese absurden Regeln gibt, keine Handys auf der Bar und so. Ich finde, das sind so Regeln, die könnte man bei ganz vielen Bars einführen. Wer sein Smartphone draußen hat, der gibt eine Runde aus. Das macht so direkt eine ganz andere Kultur. Also würde ich sofort machen.
Stimmt, ja. Generell eine Bar, in der die ganze Zeit Runden ausgegeben werden, finde ich auch. Da wäre ich auch öfter.
Ja, eine Bar am Strand wäre ich auch öfters. Also.
Das stimmt, am Strand generell.
Ja, wobei, was ich nicht ganz verstehe, ne, ich meine, als er dann rausgeschmissen wird, dann ist ja noch so ein schöner Abend, eine Abendsonne. Also wenn ich in der Bar wäre, dann würde ich doch vor allem draußen chillen, ne? Und da sind sie so alle drinne und das muss ja mega schwitzig sein.
Mhm.
Warum ist da keiner draußen, wenn das Wetter so geil ist am Strand?
Stimmt.
Ja, und dann noch bei Corona, überleg mal.
Ja.
Wahrscheinlich hat sie irgendwie den Antrag auf Außentische nicht gestattet bekommen und jetzt muss sie halt alles drin machen.
Darf nur bis 7 Uhr abends ausschenken.
Genau, wegen Lärmbelästigung.
Vielleicht ist das auch so eine komische Regel, vielleicht hat sie irgendwas nicht beachtet und dann darf sie deswegen heute keine Stühle rausnehmen.
Just German things. Ja.
Wie wäre dieser Film, wenn dieser Film in Zwickau spielen würde?
Mhm. Ach ja.
Ah.
Ja, hier kann man halt auch nicht mal eben mit so einem Düsenjet diese ganzen Testübungsflüge machen. Das muss ja auch unfassbar laut gewesen sein. Also da in diesem Dorf zu wohnen, ist sicher nicht geil.
Ja, stimmt. Good point. Habe ich gar nicht dran gedacht.
Naja, die sind alle ultra stolz drauf. Und dass der Top Gun-Stützpunkt da ist, sieht man ja auch in der Bar und so. Und die sind ja alle irgendwie auch total so dahinter. Naja.
Mensch, Juri, beim letzten Film hast du ja viel darüber geredet, über den Top Gun-Effekt. Was denkst du, sollte diesmal sagen, wie sollte der Top Gun-Effekt diesmal genutzt werden?
Kannst du noch mal, was du gerade vor allem für eine Aussage im Kopf hast von mir vom letzten Mal zum Top Gun-Effekt?
Na, also im Prinzip wenn ich mich richtig erinnere, sozusagen, der Top Gun-Effekt, das passiert ist,
dass alle zur Army sollen und so, ja?
Genau.
Ja.
Also zum Vergleich, das war, glaube ich, 1986 der Film. Und da war das Image von der Army war relativ schlecht, weil ich meine, Vietnamkrieg war davor und so weiter. Und deswegen wurde es dann, bevor auch dieser Film, also der ist eigentlich andersrum entstanden. Also es gab eigentlich zuerst das Pentagon irgendwie mit irgendwelchen Hollywood-Producern haben die zusammengesetzt, bevor die sozusagen einen Screenplay geschrieben haben. Also sozusagen zuerst war die Partnerschaft zwischen dem Pentagon und dann kam der Film.
Ja, ja. Und ich glaube, genau, der was ich da so meinte, war eben, dass so, ich glaube, bis zu Drittel mindestens oder Viertel Bewerberzahlen für die Navy hochgegangen sind oder irgendwie so, weil das eben so eine Werbung war quasi dafür, weil hey, hier ist alles cool und so und hier zu sein ist der Hammer. Ja, also es sollte so eine Werbung für die Army sein. Ja, und das macht der Film einfach nicht. Ja, glaube ich. Also ich glaube, es wird keinen Top Gun Effekt 2 geben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Weil es eben sozusagen, wie ich vorher sagte, eigentlich exakt die gleiche Botschaft ist und der Versuch, das etwas zu modernisieren. Ja. Aber der Film erzählt einem ja nichts Neues, sozusagen, was man nicht eh schon wüsste. Und inzwischen sind auch diese Effekte oder die klar, ich finde es immer noch beeindruckend, diese Flugzeuge. Aber ganz ehrlich, in jedem Science-Fiction-Film siehst du viel abgefahreneres Zeug. Also das, was vielleicht damals so ganz besonders gewesen ist an dem Film, weiß nicht, das war heute einfach nichts Besonderes mehr. Ja? Deswegen meine ich halt so, das ist so dieser Versuch, den alten Glanz nochmal aufzupolieren. Ich glaube nicht, dass das irgendwie jemanden interessiert. Und die meisten Leute schauen ihn ja auch nur aus Nostalgie. Ja. Und das soll, ja, ich glaube, junge Leute, die den jetzt heute angucken, werden nicht besonders beeindruckt sein.
War ich mir gar nicht so sicher. Also gerade in den USA kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch auf ja, Menschen trifft, die quasi dem Top Gun-Effekt unterliegen und sagen, eigentlich ganz cool. Ich will auch mit so einer Uniform in der Bar angeben und um die Wette fliegen.
Also ich glaube, ich bin nicht ganz so sicher, weil natürlich, aber es ist natürlich interessant, dass diese Film, ich weiß nicht, wann der genau gemacht wurde, schon ein paar Jahre her, ne? Also man hat die ganze Zeit versucht, dass man den wirklich im Kino sehen kann. Also das heißt, natürlich kam direkt bei dieser Referenz zu diesem Gegner, kam direkt bei mir so Gedanken an Russland auf, aber das ist natürlich nur im Anbetracht der letzten Monate. Mhm. Was ich interessant finde, ist, einmal ist die Botschaft ja, also der Gegner, dieser unbekannte Gegner, die haben genau die gleichen Flieger oder die haben, also im Prinzip technologisch gibt es eigentlich keinen Unterschied. Mhm. Also die USA sind jetzt nicht mehr so technologisch überlegen, dass sie davon ausgehen können, dass aufgrund ihrer technischen Überlegenheit sie die anderen schlagen. Und das ist natürlich schon eine Änderung. Ja, also im Prinzip im ersten würde ich schon sagen, ist so ein bisschen so, boah, wir sind die America is great. Und hier würde ich eher sagen, oder dieses Exceptionalism, und hier würde ich eher sagen, die Botschaft ist ja viel stärker, es kommt sozusagen auf den Einzelnen an, auf die Persönlichkeit. Du kannst einen Unterschied machen. Und das kann natürlich schon so ein Motivator sein, nochmal. Und das Zweite, woran ich denken muss, ist, ich meine, es gibt ja solche Piloten eigentlich. Also es gibt Top Gun tatsächlich, aber in der Regel, diese Piloten, die als Piloten ausgebildet werden, die sind ja heute vor allem Drohnenpiloten. Mhm. Und also da kann ich empfehlen, da gibt es einen Podcast von der New York Times, The Daily, zu The Unseen Trauma of America's Drone Pilots. Das hat das, allein, dass die nur so im Steuerknüppel sitzen und halt andauernd irgendwie Leute umbringen, die sie nur auf dem Bildschirm sehen oder so, das ist halt genau so die Leute komplett traumatisiert. Also ich denke, da das ist ein wesentlicher Bestandteil von Kriegsführung heute, weil natürlich der Vorteil ist, wenn du über Drohnen einfach nur Drohnen und irgendwelche Bomben abschmeißt, dann kann eigentlich keiner von dir umkommen. Ne? Also ich meine, das ist so ein bisschen dieses Ding nach dem Irakkrieg, Gottes Willen, wir wollen jetzt weiter unsere Interessen durchsetzen, aber es soll niemand umkommen dabei. Deswegen gibt es ganz viel so Drohnenkriege und gleichzeitig muss es wahnsinnig belastend sein. Also denke ich schon, dass da in die Richtung vielleicht sozusagen das ein trotzdem versuchen soll, irgendwie Deutsche zu gewinnen, ja. Was ein bisschen komisch ist, weil es ja eigentlich nicht um Drohnen geht, ganz im Gegenteil.
Ja. Wurde das nicht am Anfang sogar gesagt, dass bei diesem Test von diesem neuen Flugzeug, dass es ja quasi jetzt auch gar keine Piloten mehr geben soll und so.
Ja.
Da ging es ja auch drum.
Ja, stimmt.
Weil einfach der Computer nur hört und nicht seinen eigenen Kopf durchsetzt.
Stimmt. Ich habe die Szene so ein bisschen anders gelesen.
Wie hast du sie denn
aber
gelesen?
Ich hatte so einen kleinen Audioclip mitgebracht. Willst du den mal einspielen?
Making movies right now because of us! Because they believe in us and what we're doing! I'm on the phone with every studio at night! Insurance companies! Producers! And they're looking at us and using us to make their movies! We are creating thousands of jobs, I don't ever want to see it again! Ever! And if you don't do it, you're fired! And I see you do it again, you're gone! And anyone on this crew does it! That's it! And you too! And you too! And you! Don't you ever do it again! That's it! No apologies! You can tell it to the people that are losing their homes because our industry is shut down. It's not going to put food on their table or pay for their college education. That's what I sleep with every night. In the future of this industry. So I'm sorry, I'm beyond your apologies. I have told you, and now I want it. And if you don't do it, you're out. We are not shutting this movie down. Is it understood? Yes, sir. If I see it again, you're gone. And so are you. So you're going to cost him his job. And I see it on the set, you're gone. And you're gone. That's it. Am I clear? Yes, sir. Do you understand what I want? Do you understand the responsibility that you have? Because I will deal with your reason. And if you can't be reasonable, and I can't deal with your logic, you're fired. That's it. That is it. I trust you guys to be here.
Also, auf der Aufnahme hören wir natürlich Tom Cruise, relativ eindeutig.
Mhm.
Habt ihr die Aufnahme schon mal gehört?
Nee, noch nicht.
Ich habe nur darüber gelesen, dass er sich wohl aufgeregt hat, weil zwei Tontechniker etwas zu weit von ihrem Mischpult gestanden sind.
Ach krass.
Ja, genau. Das war bei der Produktion von Mission Impossible, also jetzt nicht von Top Gun.
Mhm.
Aber was ich super spannend finde daran, ist im Prinzip, also er verliert es ja komplett. Und es geht im Prinzip darum, dass sie halt nicht Covid-Protokoll einhalten, ne?
Mhm.
Und das hat sozusagen, wenn es, also die haben halt aufgenommen während der Pandemie. Und das natürlich dann immer passieren kann, dass dann halt du einen Tag nicht drehen kannst und so weiter.
Mhm.
Und ich finde es total spannend, weil im Prinzip, ich meine, Tom Cruise macht keine Netflix-Filme. Tom Cruise macht keine Serien, ja, Tom Cruise macht Filme und das ist irgendwie ganz wichtig für zu sagen, was er mit seiner Marke irgendwie darstellen möchte,
mhm.
Was ich auch zum gewissen Grad bewundernswert finde, ich meine, also ist ja bekannt irgendwie, dass er seine ganzen Stunts selber macht, es ist bekannt, dass bei diesem Film kein Greenscreen genutzt wurde, sondern es alles halt versucht wurde, sozusagen so realistisch wie möglich halt irgendwie einzufangen. Ist natürlich trotzdem immer noch Hollywood, ne? Darf man nicht vergessen. Man hat versucht trotzdem sozusagen mit einfach Tricks das darzustellen und das mit echten Piloten und so. Das finde ich einfach total spannend, weil natürlich, ich meine, also mit dem Kino geht es nicht gut. Und ich meine aber auch nicht nur dem Kino sozusagen als Institution, sondern auch, wie Filme gemacht werden. Es werden ja gar nicht mehr Filme zu. Also solche Filme wie Top Gun, die wirken ja tatsächlich komplett aus der Zeit gefallen. Der Film wirkt ja durch und durch, als wäre er aus den 80ern. Mhm. Also es ist, gibt es eigentlich, wenn man das vergleicht mit anderen, also jetzt irgendwie Jurassic Park oder so, ne? Das ist ja einfach nur noch reines CGI-Gewitter. Da ist ja eigentlich, also das ist ja fast wenig oder alle Marvel-Filme da, ja? Das ist ja eigentlich ganz wenig irgendwie irgendwo draußen in der Welt oder so.
Auch die neuen Mandalorian-Filme, die quasi nur noch in so einem Raum aufgenommen werden, der einfach komplett aus Displays besteht.
Ja.
Also der Nachfolger vom Greenscreen.
Ja. Das ist völlig, völlig verrückt und ich finde halt, es gibt halt so eine riesen Parallele zwischen dem Charakter Maverick und zu Tom Cruise.
Ja,
und die Parallele sehe ich halt im Prinzip halt genauso wie in dem Film, dass Tom Cruise halt einfach für diese Old Ways steht, wie man es halt früher gemacht hat. Deswegen hat auch dieser Charakter wie so ein Papierkalender und so. Und das ist halt alles, also das ist halt alles so physische Arbeit ist vor allem eigentlich, ja, ganz stark. Und deswegen finde ich, hängt der Film auch so in so ein paar Sachen. Also diese Öffnungsszene, die ist ja fast 1:1 nachgefilmt eigentlich von dem Film aus den 80er Jahren. Mhm. Die Credits am Ende sind fast identisch. Es gibt so eine Title Card, ja, so eine starre Title Card, wo irgendwie so steht, die Navy hat über diese Elite School eröffnet und so. Also Title Card kenne ich eigentlich auch nur aus Filmen von aus den 70ern oder 80ern. Also ich befällt jetzt keinen, also außer vielleicht Star Wars oder so, ne, die das aus Tradition noch weiterführen. Aber das gibt's ja eigentlich heute gar nicht mehr. Und oder auch dieses, es gibt so ein, als wir im Kino waren, da gab es ja vor so ein Statement von Tom Cruise und da hat er gesagt so, wir haben den Film für euch gemacht, damit ihr im Kino sehen könnt. Also das ist wirklich durch und durch so inszeniert, als wir machen hier irgendwie ein Kinoerlebnis und das ist ihm unheimlich wichtig, ja. Und das, so habe ich auch im Prinzip die wirklichen Bösewichte in dem Film sind ja auch eigentlich die beiden Admiräle, ja. Vor allem der eine, ja. Und der eine, der was für was steht der, ja? Der steht für Bürokratie und so und nicht dieses, wie man es halt früher gemacht hat und das sozusagen eher als Schauspieler dann auch Produzent ist und im Prinzip halt sagt, wie es gemacht wird und halt so eine Ansage macht und alle müssen spuren. Das so passiert es ja heute nicht mehr, ne? Manche Schauspieler sehen sich gar nicht während dem Dreh.
Ja.
Ja, und das finde ich eigentlich total spannend.
Ich dachte auch an manchen Stellen, ob man die Filme zusammengenommen nicht irgendwie unter dem Label auch zeigen könnte, Being Tom Cruise 1 und 2, so, weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass der selber irgendwie da ganz arg was von sich eben zeigt, ja, und eben gerade dieses, aber auch wirklich, das ist ja auch so ein Ding, das nicht wahrhaben wollen, dass Dinge sich aber verändern, ja, und dass man das irgendwo ein Stück weit halt auch, dass es ja zum Leben dazugehört, das anzuerkennen, das ist eben, also und deswegen finde ich, wenn es eh, also es soll ja so eine Romantik ein bisschen dann herstellen, also jetzt vor allem, wenn das so zutrifft, auch wie du das auch wahrnimmst, ja, so eine Romantik herstellen, Mensch, wie es früher war, so, ja. Und aber wenn das nicht mit einem gewissen Schmunzeln geschieht und so ein bisschen, aber heute ist es eben anders, ja, dann ist es doch eigentlich nur ein verkrampfter Versuch, irgendwie alte Werte nochmal, also eben Top Gun-Effekt nochmal zu erzielen. Und das geht halt natürlich schief, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
Ist es?
Und da, man könnte das könnte wunderschön sein. Und ich finde, das hat Star Wars bei all seinen Filmen, finde ich, bei all seinen Fehlern, jetzt von diesen neueren Filmen, zumindest in dem ersten Teil ganz gut geschafft, nochmal so ein bisschen so ein Flair entstehen zu lassen von früher. So, ja, und aber irgendwie immer mit so einem Augenzwinkern, ja. Wir wissen, dass wir jetzt eigentlich hier alte Knacker sind, die nur noch für die Fans vor der Leinwand stehen, aber das machen wir mit allen alten Sprüchen und so, um das so zu zelebrieren. Und ich finde, der Film zelebriert das nicht, sondern der will das erzwingen.
Mhm.
Und ja, und das ist so das, was ich daran eher so ein bisschen schwierig dann finde.
Also,
wo ich halt gar nicht mitgehen kann, innerlich.
Maverick in dem Film quasi, als er gesagt bekommt, er soll das Fliegen loslassen, da geht es dann auch um Tom Cruise, der ja, und die alten Zeiten loslassen muss.
Wenn der Film echt gut gewesen wäre, hätte er sagen können, ja, ich lasse es. Ich lasse es. Ich bin voll am Trainieren der anderen und ich will dann, dass die anderen Helden werden oder sowas. Das wäre dann eine gute Message. Aber nein, er muss am Ende doch der sein, der alles rausreißt, weißt? Und deswegen hat sich eben kein Stück verändert, ja.
Mhm.
Man muss halt den. Also
ich weiß nicht, ob ich komplett mitgehe, weil ich muss sagen, der Film ist für mich vor allem über diesen Konflikt. Also, das sozusagen. Wow, es findet eine Zeitenwende statt und ich glaube auch, ohne Tom Cruise hätte es diesen Film nicht gegeben. Und wenn es ihn gegeben hätte, dann nicht völlig wahnwitzig, dass die halt alle so irgendwie fliegen lernen müssen und alles tatsächlich in der Luft aufnehmen, sich andauernd zuscheißen und pinkeln und so weiter. Ich finde, man merkt es auch bei manchen Szenen, wie oft halt manche Charaktere irgendwie so oh shit oder oh shit sagen.
Mhm.
Ich glaube, das ist einfach da nicht unbedingt im Skript gewesen, sondern wenn du halt, also die haben ja wahnsinnig viel Videomaterial gemacht, aufgenommen irgendwie und die sitzen dann die ganze Zeit da irgendwo in der Höhe. Das ist nicht so ein Umfeld, in dem du toll schauspielern kannst.
Ja. Das war ja tatsächlich so, die saßen ja, also wirklich in diesem Flugzeug quasi hinten und hatten dann 6 IMAX-Kameras vor sich, die sie auch selber steuern mussten. Das heißt, die haben dann auch gelernt, wie sie diese Kameras bedienen. War natürlich kein Kameramann.
Dabei. Warum muss das denn sein? Man hat doch heutzutage andere Möglichkeiten. Die Schauspieler müssen sich nicht mehr am Set einscheißen, sondern das würde auch anders gehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, und nur weil ein Wahnsinniger eben die Zeit aufhalten möchte, und ich glaube, Tom Cruise an sich ist größenwahnsinnig, also der Mensch ist, glaube ich, größenwahnsinnig, und dann, ja, und dann sollen alle so mitmachen, und der hat halt die Macht und die Kohle, dass es tatsächlich auch noch durchgesetzt wird. Das ist doch unglaublich. Ja? Also ich bin da ganz kritisch dem gegenüber. Ich würde das gar nicht romantisieren, dieses Method Acting ist es ja eigentlich. Dass Leute wirklich in diese Rollen eintauchen. Ja, aber halt auf so einer Ebene, dass sie quasi das versuchen nachzuempfinden, indem sie quasi wirklich ins Flugzeug müssen und so.
Sie haben auch tatsächlich 5 Monate da Training gemacht und sich quasi diesen bis zu 8G wirklich ausgesetzt.
Ja,
also da ist schon viel.
Unnötig. Halt die einfach für unnötig, ja.
Ja. Das ist beides spannend. Hat beides, finde ich, seine Berechtigung. Also,
als Schauspieler, meine ich, das ist ja eben, dass du musst ja eben den Stunt nicht selber durchführen, dafür gibt es ja einen Stuntman.
Also ich glaube, wir haben jetzt mit Top Gun natürlich auch ein Extrem. Also es gibt, glaube ich, auch noch was dazwischen, dass man quasi das wirklich spielen kann. Da gibt es jetzt ja auch harmlosere Szenen, als dass es halt direkt in einem Düsenjet sein muss. Oder dass es zumindest ein Zwischending ist. Ich meine, im ersten Film wollten sie es auch in den wirklichen Flugzeugen filmen. Da ging es aber bei allen außer halt bei Tom Cruise nicht, weil sie halt einfach die ganze Zeit die Augen zu hatten und ohnmächtig geworden sind. Und da haben sie es halt auch hinbekommen und es sah ja auch gut aus. Und dann haben sie halt irgendwie Nachbau am Boden gehabt und das hat auch funktioniert.
Das frage ich mich, da gibt es ja diese Szene, auch wo der eine Typ da ohnmächtig wird. Ob die eine Szene genommen haben, wo er tatsächlich ohnmächtig wurde oder eine Szene, wo er das gespielt hat, dass er ohnmächtig wird. Das
sah schon sehr gut aus, also.
Sehr authentisch.
Ja, also wir halten fest, wenn du mit Tom Cruise zusammenspielst, da musst du eigentlich gar nicht so das große Schauspieltalent haben, einfach in die Situation reinwerfen und dann da sein.
Ja.
Hm. Aber also es können jetzt mal die Zuhörer für sich auch überlegen, was sie, wie sie jetzt quasi die Zukunft des Films sehen, was vielleicht die schönere Methodik ist. Und ich finde es auch generell irgendwie spannend, weil letztendlich, es kommen gerade so viele Remakes raus und so viele Fortsetzungen von irgendwelchen Filmen. Und ich frage mich echt, wo wir da hinkommen mit. Also ob es wirklich noch neue große Blockbuster gibt und Ja, also da fehlt ja
momentan. Es wird immer Remakes von Remakes geben.
Ja, also, ja, ist ja wirklich so.
Ich finde das total traurig, weil ich meine, also das ist natürlich ein Film, der völlig, völlig von seiner eigenen alten Form eingenommen ist. Das finde ich auch total schade, ne? Ich meine, ist total krass, ne? 5 Monate Vorbereitungstraining und im Prinzip, was macht man, was versucht man zu erreichen? Man versucht eigentlich die gleichen Szenen nochmal nachzustellen, nur nochmal irgendwie krasser oder mit einer irgendwie noch besserem Licht oder so. Aber die Szene mit dem Flugzeugträger oder so ist ja wirklich, also die könnte man nebeneinander laufen lassen und wahrscheinlich könnten die Leute nicht mehr spontan sagen, was aus welchem Jahr ist, ne? Vielleicht in der Filmqualität könnten sie es sehen, aber
selbst ansonsten selbst an Tom nicht. Cruise sieht man es nicht.
Ja, das ist halt schon Wahnsinn. Ich meine, wenn man sich überlegt, ne, ich meine jetzt, also es gibt jetzt wieder Star Wars, Blade Runner, ne, Dune hatten wir jetzt, Matrix, natürlich irgendwie auch diese hier Jurassic Park und so. Also es gibt so viele von diesen Filmen und was ich eigentlich total schade finde, ist, was es halt, ich meine, was für eine Welt ist. Es zeigt ja so im Prinzip, Veränderung ist nicht möglich. Eigentlich, wir sind sagen, komplett auch auf einer individuellen Ebene, ne? Ich meine, wenn du hier die, mal die Gruppendynamiken anguckst, dann ist jetzt die Crew von den Neuen, da sind vielleicht die einzelnen Charaktere ein bisschen mehr ausgearbeitet. Die Leute, das ist jetzt eine vielfältigere Crew, es gibt jetzt eine Frau, die auftaucht, aber die Dynamiken, die sind völlig identisch. Ja, das heißt im Prinzip, also selbst wenn wir jetzt mehr Diversität haben, wir sind eigentlich komplett doomed, weil es geht gar nicht anders, so wie es mal davor war, ja. Und wenn man, man sich allein die Figur von Wooster anguckt, ich meine, der ähnelt seinem Vater bis auf den Schnurrbart, ja. Der spielt in der Bar genau die gleichen Lieder. Also der Vater ist gestorben, der war ein Kleinkind. Aber im Prinzip, was halt dadurch signalisiert wird, ist, unser Leben ist komplett vorbestimmt. Wir sind eigentlich nur DNA. Und alles andere spielt keine Rolle. Und das finde ich eigentlich eine total traurige Botschaft.
Ja.
Ja, aber vor allem auch, es darf sich nichts verändern, finde ich, ist eben auch so eine Botschaft dahinter.
Ja.
Ja, aber also dann würde ich bei der Machart hier über Top Gun tatsächlich widersprechen. Weil ich meine, bei den anderen Filmen, die schaffen da die gleiche, also die tun ja trotzdem mit unterschiedlichen Umsetzungen, technischen Umsetzungen die gleiche Botschaft bringen, die, also bei den anderen Beispielen. Sag ich, während ich ein Riesenfan von Dune war, aber würde ich trotzdem sagen, da gibt es sehr, sehr große Parallelen, wobei der neue Dune ist deutlich besser. Aber ansonsten würde ich sagen, hier ist es ja im Prinzip, dass sozusagen auch die Machart kopiert wurde. Und da muss ich sagen, das ist so im Prinzip wie für mich wie so eine Klammer von Tom Cruise. Ich finde, bei diesem Film war das erste Mal, dass man sehen konnte, Tom Cruise wird auch älter. Und jetzt so eine Situation, wo ich sagen würde, also ohne Tom Cruise wäre dieser Film nie so geworden, wie er ist. Und das ist jetzt sozusagen so das letzte Abfeiern von davon. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass ansonsten nochmal Schauspieler gibt oder nochmal so eine Konstellation, in der das getragen wird. Oder könnt ihr euch das vorstellen?
Gleichzeitig muss ich sagen, also wenn es jetzt quasi um Tom Cruise geht, ich habe den neuen Trailer zum neuen Mission Impossible gesehen und das war einfach 1:1 ein James-Bond-Film, der da angeteasert wurde und da ist einfach Tom Cruise so ersetzbar und das ist einfach so, der ganze Film ist einfach so, ja, austauschbar. Weiß nicht, also da ist es wiederum völlig egal, ob das jetzt Tom Cruise ist oder Daniel Craig oder sonst wer. Also so eindeutig diese Figur Tom Cruise jetzt bei Top Gun war, weiß nicht, so austauschbar finde ich sie bei Mission Impossible oder auch manch anderen Filmen.
Welche Konflikte denkt ihr denn werden hier verhandelt?
In dem Film?
Ja, klar.
Also es ist zum einen, wie wir auch schon besprochen haben, eben so ein bisschen der innerliche Konflikt von Maverick, quasi, okay, ein Ende zu finden oder auch irgendwie einen Weg zu finden, zu altern. Ist vielleicht auch so ein Konflikt für Tom Cruise selbst, aber wie geht man weiter und irgendwie, man wird älter und das ist auch okay, aber wie geht man damit um? Und er ist ja jetzt irgendwie so in diese lehrende Rolle gegangen. Gut, er hat es irgendwie quasi durch seinen Dickkopf nochmal geschafft, wirklich dann auch diese Mission mitzufliegen, aber ja, das war dann halt nicht so erwachsen von ihm. Und sonst, weiß nicht, spielt diese, ich weiß nicht, was das Ziel nochmal war im letzten, also was die da machen mussten, aber im Grunde ist ja die ganze Spannung, die da aufgebaut wird, nur quasi, dass man halt diese Strecke in einer bestimmten Zeit fliegen kann und dann dafür wieder rauskommt. Und dann halt das Thema, dass man lebendig wieder rauskommt. Das war halt immer so ein bisschen der Konflikt. Also da so ein bisschen dieses mit den Vorgesetzten, was wir eben auch schon hatten.
Ja, ich finde einen Konflikt ja auch noch, also wie gesagt, was ich jetzt schon ein paar Mal hatte, ist so dieses sich auseinandersetzen mit der Vergänglichkeit, mit der eigenen, aber auch mit der Vergänglichkeit allgemein. Auch natürlich jetzt die Geschichte, also diese Sache mit dem Schuldgefühl, was er hat gegenüber dem verstorbenen Kumpel und dass es jetzt diesen Generationenwechsel gibt und dass sich da sozusagen, also eine transgenerationale Schuldthematik, das ist ja sehr modern, könnte man sagen. Ja, also man könnte ja auch sagen, der Rooster ist wie ein Klimakit oder so von Freitagsdemos, so könnte man sagen, ja, was habt ihr damals verbockt, ja, ihr habt unser Leben, ihr gefährdet unser Leben, weil ihr damals so irrwitzig gewesen, ja, wegen euch ist es jetzt scheiße, oder er kann ja sagen, wegen dir, weil ihr damals so einen Mist gemacht habt, muss ich ohne Vater aufwachsen oder so, ja, und der Maverick zeigt es ja deutlich, oder Tom Cruise spielt es ja auch sehr gut, dieses Schuldgefühl, was der Maverick eben hat, weil er jetzt denkt, ah, scheiße, und der arme Kerl, der ist jetzt hat so ein schweres Leben gehabt wegen mir und ich will das unbedingt rückgängig machen. Also ich finde diesen Generationenkonflikt, ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt ist, aber der wird ganz gut dargestellt, ja. Und die Lösung im Film ist im Prinzip, ihr müsst halt so machen wie wir damals und dann können wir voneinander lernen und so. Und das ist dann halt so eine harmonische Lösung, oder? Und am Ende geht es aber, das ist das, was ich vorher sagte, am Ende geht es halt um dieselben Werte, ja, ein Held zu sein und so. Und dass es aber vielleicht neue Werte geben könnte, wie es kommt nicht drauf an, so ein Held zu sein oder die Ische am Ende zu kriegen. Oder eben, man könnte sagen, es geht nicht darum, den Gegner einfach nur zu zerbomben, sondern sich zu überlegen, kann man mit denen irgendwie in Verhandlungen treten oder so. Das wären tatsächlich neue Werte und mit der tut sich die alte Generation wahnsinnig schwer. Und der Wunsch ist eigentlich, dass die Jungen doch einsehen sollen, dass das von damals wertvoll und gut war. Deswegen, glaube ich, gibt es eben einen ganz starken Generationenkonflikt. Ja? Und weil Tom Cruise hier der Strippenzieher ist, gewinnt sozusagen die alte Generation. Mhm. Anstatt, dass man eben tatsächlich sich mal was Neues ausdenkt.
Gleichzeitig ist es aber auch so ein Zusammenkommen, also in diesen letzten Szenen, als sie sich ja quasi gegenseitig retten. Der eine schmeißt sich...
Ja, aber genau wie du gesagt hast, weil Rooster so ist wie Maverick, ja, und nicht andersrum.
Ja, ja, genau.
Und das, genau, und deswegen finde ich es auch so symbolisch, dass die, also diese letzte Szene, wo er dann mit der, wie heißt sie nochmal, das Mädel
Penny?
Mit Jenny?
Nee, Penny.
Penny. Penny, ja, mit der er dann am Ende, also die Tochter führt ja sozusagen Penny zum Altar, indem sie ihm mitbringt, wo die am Ende in dieser Flughalle sind. Und dann hauen die ja gemeinsam ab, wo ich mich dann so frage, haben sie die Tochter da jetzt allein gelassen oder so, weißt? Und ich finde das irgendwie, aber das ist einfach, die ist einfach nicht wichtig. Es geht nur um die alte Liebe, die sozusagen wieder entflammen soll. Und die neue Generation ist nicht wichtig. Und genauso, ja, dieses Thema ist da durchgängig in dem Film. Und es ist so romantisch verklärt.
Also ich finde es super spannend, deine Lesart. Was ich aber spannend finde, leitet im Film, da wird ja der Konflikt zwischen Maverick und Rooster, der wird ja gar nicht darauf gefahren, dass sagen der Vater, dass er den Vater vom Gewissen hat, sondern dass er irgendwie ihn nicht zu dieser Flugschule zugelassen hat. Da wird jetzt sagen was Neues ausgemacht, was ich irgendwie völlig komisch finde, weil warum sollte er so böse sein wie in den 4 Jahren, die er jetzt irgendwie verpasst hat? Ich denke irgendwie, dass sein Vater tot ist, doch irgendwie doch das größere Problem.
Ich glaube, da fühlt er sich einfach ausgebremst von ihm und hat das Gefühl, der hätte jetzt persönlich was gegen ihn oder so. Das ist, ja, aber da geht es ja auch, also ich bin mir gar nicht sicher, ob quasi Maverick überhaupt ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Rooster hat oder ob das, er sagt ja auch an einer Stelle, dass er das der Mutter versprochen hat, die dann irgendwie, glaube ich, auch gestorben ist oder so, dass er aufpasst, dass eben der Rooster nicht auch noch fliegen wird.
Ja, das ist ja das Ding. Ja. Er hat eben kein schlechtes Gewissen dem Rooster im Endeffekt gegenüber, sozusagen, sondern das ist ein Schuldgefühl, ja, wo es nur darum geht, meine weiße Weste ist befleckt worden. Ja. Das ist ein total, das ist kein echtes Mitgefühl, das ist ja das, was ich die ganze Zeit versuche zu sagen, sondern da geht es nur darum, das entspricht nicht meinem Bild, meinem Wertebild oder so, ja.
Ja, vor allem, genau. Ich meine, also der Rooster, der ist ja in dem Film, wenn er 4 Jahre irgendwie abgelehnt wurde, der ist ja schon Mitte bis Ende 20. Und trotzdem ist wie seine schon gestorbene Mutter, tut irgendwie noch sein Leben fremdbestimmen. Also, was ist denn das? Also, das finde ich schon irgendwie. Und vor allem, ich meine, innerhalb dieses, also da ist schon, ne, dieser Unterschied zwischen, okay, es gibt keinen technischen Unterschied mehr und dann gibt es mehrfach, wurde gesagt, it's not the plane, it's the pilot. Mhm. Also sozusagen so dieser ganz starke Fokus auf wer du bist, aber dann eben auch ganz klar, und da hast du komplett recht, Rui, sind die sagen, es sind die alten Wege, ja, sogar das alte Flugzeug, ja, wie es früher war, das wird uns retten, ja, und da muss man einfach sagen, man könnte sich auch überlegen, warum gibt es jetzt nach 30 Jahren immer noch die gleichen Konflikte, da ist ja vielleicht diplomatisch von dieser ganzen Generation, haben die ja vielleicht auch wahnsinnig was verhunzt, dass die noch genau die gleichen Probleme haben wie 1984, hätte man in der Zwischenzeit vielleicht auch mal versuchen können, was zu unternehmen, damit es nicht mehr so ist.
Ja, ja. Stimmt. Stimmt, das alte Flugzeug, das hatte ich, ja, das hatte ich ganz vergessen, ja. Dass sie dann rettet. Und dass natürlich nur er fliegen kann. Mhm.
Stimmt eigentlich, das alte Flugzeug ist ein passendes Symbol.
Mhm. Ja. Also wie gesagt, also ich glaube, das hört sich so furchtbar anti an, was ich sage. Also ich fand den Film gar nicht so furchtbar, aber woran ich mich halt so ein bisschen störe, ist sozusagen, wie du gesagt hast, dass man so ein bisschen, nicht für dumm verkauft, aber so ein bisschen, man soll so geblendet werden, finde ich so, ja. Es durch diesen Schein und ja, genau wie die Message des Films ja ist, don't think, ja. Mhm. Just enjoy the show. We made it for you.
Ja. Noch,
übrigens, ja? Ich habe noch auf jeden Fall noch eine Podcast-Empfehlung, bevor ich es vergesse. Das ist mir aufgefallen, und zwar, es gibt den Podcast Top Gun Minute. Ich habe ja nur 2 Folgen gehört, aber wenn man wirklich von dem ersten Film so begeistert ist, da gibt es im Prinzip zu jeder einzelnen Minute Top Gun gibt es eine eigene Folge, wo diese eine Minute analysiert wird. Also wenn sozusagen hier das nicht genug ist, was wir machen, dort, es gibt bis jetzt 70 Folgen, weil es die sind Minute 70. Es kommen aber noch 40 Folgen, weil ich glaube, der Film ist fast 2 Stunden lang. Und jede einzelne Minute wird da durchgegangen.
Die haben sich auch gedacht, oh aber Gott, jetzt nochmal 130 Minuten.
So ein Mist.
Das ist eine Lebensaufgabe. Nochmal
genau. Aber der Vorteil ist ja, dass viele Szenen sich so ähneln, da kann man auch einfach das wiederverwenden. Ja. Warum sie auch nicht neue Gedanken machen? Weil was 1984 gegolten hat, das gilt auch heute.
Ja, das ist witzig, weil eine Aussage, die du getroffen hast in der letzten Podcast-Folge zum ersten Maverick, war, wir würden ganz anders denken, wenn der Film heute rauskommen würde. Das ist jetzt auch die Frage, stimmt es denn? Der Film ist ja jetzt quasi heute rausgekommen.
Ja, das stimmt wohl nicht, ne?
Hat sich nicht so verändert.
Ja, aber ich frage mich da auch ehrlich gesagt, also der Film scheint ein relativ großer Erfolg zu sein. Und also ich muss sagen, ich hatte natürlich sofort andauernd an den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine gedacht, ganz oft. Mhm. Und ich frage mich, wie hätten wir sozusagen den Film aufgenommen, wenn es diesen Angriffskrieg nicht gegeben hätte? Oder wenn wir den Film gesehen hätten vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, als er eigentlich rauskommen sollte. Ja, und das war sozusagen ja ganz kurz oder ganz kurz nach Trump, also als Beispiel. Oder während Trump noch Präsident ist. Er hätte ja eigentlich rauskommen sollen, da war Trump noch Präsident. Mhm. Ja, und ohne russischen Angriffskrieg. Ich glaube, der Film wäre komplett anders aufgenommen worden. Also das ist total verrückt, wie halt auch, also der Moment, sozusagen, wo man tatsächlich jetzt wieder das Gefühl hat, oh wow, NATO ist vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Und dann wird in dem Film ja auch darauf Bezug genommen, dass also der Film hat auch gerade, würde ich sagen, einfach perfekt Momentum dadurch.
Die spannende Frage wäre natürlich auch, wie wäre der Film geworden, wenn er jetzt nach dem Angriffskrieg gefilmt worden wäre oder während dem Angriffskrieg?
Also, dann wäre der Film anders gefilmt worden.
Ja, genau.
Also ganz sicher.
Ja.
Dann wäre das, glaube ich, ja. Ich meine, es fällt schon auf, ne, wie wenig politisch der Film eigentlich sein möchte, weil der sagt ja zu keinem Zeitpunkt, wer das eigentlich genau ist. Mhm. Zeigt auch kein Gesicht oder so, es ist komplett. Ja, und ich denke mir aber, es gibt keinen unpolitischen Kriegsfilm. Ja, weil ein unpolitischer Kriegsfilm, der stellt einfach Krieg als solches einfach in den Vordergrund und hinterfragt das nicht. Das ist ja gesetzt. Wenn du den Gegner nicht kennst, dann ist gesetzt, dass das richtig ist. Ja, wird auch nie hinterfragt irgendwie. Ja, NATO, gibt es nur ein UN-Mandat oder so? Ja, hat der Sicherheitsrat da sowas gesagt? Und es wird gar nicht erst zur Diskussion gestellt, weißt du?
Mhm, das stimmt. Ja. Das ist halt auch wieder das Don't think, dass du kriegst einen Befehl und du sollst ihn ausführen und gar nicht, eigentlich völlig egal, was du da gerade angreifst oder was du da eigentlich gerade machst.
Ja, aber es sind halt auch die Old Ways, ne?
Ja. Yeah.
Das sagen, scheiß auf internationale Diplomatie oder so, ne? Also, es wird ja gar nicht, es heißt, um Gottes, wir haben 2 Wochen, wir haben noch 3 Wochen. Und die ganzen Admirals, die sind da auf dem Trainingsplatz, ne? Und warum sind die nicht und verhandeln, um das zu verhindern?
Ja.
Die müssten doch die ganze Zeit die Welt jetten und versuchen, irgendwie auf diplomatischen Wege zu verhindern, dass da irgendwie Uran angereichert wird. Machen sie aber nicht. Die sind nur damit beschäftigt, wie kann man das halt irgendwie militärisch ausschalten.
Ja. Irgendjemand hat von euch schöne Natur im Hintergrund.
Ja, das bin ich. Ich muss sagen, es ist wahnsinnig heiß hier und deswegen, also ohne Fenster offen, ertrage ich es einfach nicht.
Verstand.
Tut mir leid. Aber das passt ja sehr gut, ne? Einmal, wir nehmen natürlich den Film auch im Flugzeug auf und dann haben wir ja vorhin schon festgestellt, dass, ne, so ein Call-Sign, dass da Vögel auch ganz passend sind.
Das stimmt. Und Fische.
Mhm. Und Fische.
Ja.
Ja.
Okay. Habt ihr noch was hinzuzufügen?
Sollte man diesen Film gesehen haben.
Also in den Worten von Tom Cruise vom Anfang des Films, dass er ihn fürs Kino gemacht hat. Ich finde, man sollte ins Kino gehen und einfach Kinofilme gucken. Ob das jetzt der ist oder nicht. Don't think, just do.
Nein, ich find auch, dass man den Film sich durchaus anschauen kann. Und ich fände es sowohl spannend, ich dachte erst so, ja, wahrscheinlich muss man den ersten gesehen haben, aber wahrscheinlich wäre es auch total interessant, sich mal den zweiten anzugucken, zuerst, ja. Und dann zu gucken, wenn man ganz unvoreingenommen ist. Also jetzt zum Beispiel fast alle Kritikpunkte, die ich ja sozusagen hatte, haben sich darauf bezogen, wie der erste war. Ja. Und deswegen fände ich es auch wirklich interessant, wie es jemand sich anschaut, der nur den Film sieht und die Vorgeschichte gar nicht kennt. Ja, wie der auf ihn wirkt.
Hm.
Und natürlich als Fortsetzung ist es schon ein bisschen ein Must-See, wenn man den ersten gesehen hat.
Das ist, muss man quasi, um das Sticker-Album vollzukriegen, das Panini-Album, muss man quasi alle gesehen haben.
Ja, oder einfach ich meine, das ist ja schon krass, nach so langer Zeit zu versuchen, so ein Remake zu machen und so und irgendwie.
Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie groß diese Fanbase überhaupt ist, weil das ja einfach eine komplett andere Generation jetzt anspricht. Also, ich weiß nicht, wie alt wart ihr ungefähr, als der Film rauskam, der erste?
Noch nicht geboren. Ich
war noch nicht geboren.
Ja. Das heißt, wann war der Film so für euch präsent?
Ja, mit der ersten Podcast, mit okay. der Podcast-Folge.
Das heißt,
da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen.
Das heißt, quasi die Leute, die damals im Kino waren und den ersten Film so richtig gut fanden und dann dem Top Gun-Effekt unterlagen, die dürften jetzt auch schon ein bisschen älter sein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch deren Thema ist so. Also ob es quasi überhaupt so viele Leute gibt, die den ersten Hype mitgenommen haben und jetzt den zweiten Hype mitnehmen. Von dem her.
Ich glaube schon.
Ja?
Weil ich meine, dieser Film ist ja auch lange gewachsen erst, ne? Also der war jetzt nicht so ein Box-Office-Hit, glaube ich.
Mhm.
Aber Ja, aber ich finde, was du gesagt hast, das ist so du hast ein schönes Schlusswort gehabt, und zwar, also in einem hat Tom Cruise recht, geht ins Kino. Unterstützt euer Kino, guckt euch Kinofilme an, muss vielleicht nicht Top Gun sein, kann aber auch Top Gun sein, wenn euch nichts anderes einfällt. Also ich würde immer so sagen, Top Gun ist besser als Jurassic Park. Darauf können wir uns einigen, oder?
Jetzt fangen wir hier mit Ranking an.
Oh, dann würde ich jetzt erstmal ein Veto einlegen. Den Jurassic Park noch nicht gesehen. Okay, wobei, dann habe ich es einfach so gemacht, wie du sagst, Jesse. Dann habe ich mir jetzt Top Gun angeschaut und Jurassic Park gucke ich vielleicht gar nicht. Ich gehe jetzt tatsächlich am Freitag in den Elvis-Film, in den neuen. Morgen gehe ich in den Elvis-Film.
Morgen, ja.
Inspiriert durch die Kinovorschau, als wir Top Gun geschaut haben. Also das hat es schon bewirkt.
Also
einen weiteren Kinobesuch.
Tom Cruise
hat mich schon ganz tief berührt.
Tom Cruise ist durchgedrungen zu dir und hat es geschafft, dass du jetzt wieder ins Kino gehst.
Ja, und bei allem Schlimmen, was ich über Tom Cruise gesagt habe, es gibt ja auch echt tolle Filme mit ihm, also da kann man ja nichts sagen.
Ja, ist interessant. Also wir haben quasi mit Top Gun einen seiner frühesten Filme gesehen. Du hast im letzten Podcast gesagt, Juri, du hast ihn in keinem anderen Film so jung gesehen. Und gleichzeitig wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das jetzt zutrifft, aber also es könnte auch einer seiner letzten sein, natürlich.
Ich glaube nicht. Ich glaube, der Mensch ist so manisch Cruise, dahinter.
Ja. Nee.
Der wird nicht aufhören. Der wird, bis er wirklich nicht mehr gehen kann. Also ich denke, da können wir auch vorstellen, dass der beim Stunt um Lebens kommt. Also das Tom Cruise wird nicht aufhören, Filme zu machen. Nee, da bin ich mir ganz sicher.
Ich glaube sogar, dass er irgendwann noch einen Film macht über jemanden, der nochmal aus dem Rollstuhl aufsteht oder sowas. Und weil er selber im Rollstuhl sitzt und quasi dann eine Figur spielt, die irgendwie wieder das Gehen gelernt hat.
Er macht den Stunt selbst.
Ja, ja, genau. Also der und wirklich, und was du mit 90 noch machen kannst. Oder ich glaube eher, dass er, am Set sterben wird, aber dann wahrscheinlich eher so eine Rage-Geschichte, also dass er irgendwie einen Herzanfall kriegt, während er sich aufregt über
jemanden. Ja. Wahrscheinlich wünscht er sich auch am Set irgendwie ganz dramatisch umzukommen und dann ist doch irgendwie total langweilig. Ja, oder die Waffe wurde ausgetauscht und es ist doch eine echte, so wie jetzt letztens erst.
Und der Typ wird immer die Kinosäle auch voll kriegen, ja, also
das ist ein
Publikumsmagnet, das ist ja einfach wirklich so.
Es ist der er ist unter den drei Filmen, die es über die 900 Millionen Dollar-Mark geschafft haben, während Corona. Also doch recht erfolgreich geworden.
Wahnsinn.
Genau, und der Film würde ohne die Figur Tom Cruise wahrscheinlich nicht so funktionieren, so wie Jesse vorgesagt hat.
Nee. Also Leute, ich würde sagen, wenn ihr auch meinen Film im Filmclub-Podcast besprechen wollt, dann schickt eine E-Mail an info@filmclub-podcast.de oder folgt uns auf Instagram und da könnt ihr es auch eine Nachricht schicken. Wird uns freuen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Ja, bis dahin.
Tschüss.
Mm-hmm.